Litcast, der Podcast für Literatur aus Baden-Württemberg. Folge 2. Nicola Schreiner. Nicola Schreiner hat als Schauspielerin und in der Werbung, als Model und als Theaterregisseurin gearbeitet. Als Drehbuchautorin wurde sie mehrfach für den baden-württembergischen und den deutschen Drehbuchpreis nominiert. Sie war Dozentin an der Internationalen Filmschule Köln und unterrichtet heute Creative Writing, während sie an verschiedenen Filmprojekten arbeitet. Für Litcast liest Nicola Schreiner einen Ausschnitt aus ihrem ersten Roman, Schnee, Morgen. Der Förderkreis Deutscher Schriftsteller hat die Arbeit an diesem Roman mit einem Arbeitsstipendium unterstützt. Nicola Schreiner erzählt von einer außergewöhnlichen Familie auf der Suche nach einem Neustart.
Morgen war Weihnachten und hier waren die Halligen und draußen am Strand lag Schnee und Tankred hatte das Haus verkauft. Morgen zogen wir um. Sunny war 5 und Miles war 11 und ich bin Ambra und ich war 12. Miles sagte nichts, Sunny sagte auch nichts, zumindest nicht zu uns. Vielleicht sagte sie es zu ihrem Diktiergerät, aber das durfte man sie nicht fragen. Ich sagte auch nichts. Wir waren nicht fertig mit Packen. Tankred konnte nichts mehr packen. Er war so traurig, dass er nichts mehr anfassen konnte. Alles, was er anfasste, fiel ihm aus der Hand. Sie hatten die ganze Zeit gesagt, man müsste nur lange genug warten, dann würde das von alleine verschwinden. Aber wir hatten jetzt schon lange genug gewartet und da war nichts verschwunden. Deswegen reichte es jetzt mit dem Warten und deswegen zogen wir morgen um. Sünje von nebenan war gekommen und hatte Weihnachtsessen mitgebracht. Wir sollten es mitnehmen. Sie redete auf Tankred ein. Bleib doch wenigstens Weihnachten, denk doch an die Kinder. Es ist doch Weihnachten, ihr könnt doch bei uns feiern. Sie sollte ihn besser in Ruhe lassen. Sie sollten ihn alle besser in Ruhe lassen. Wir wollten kein Weihnachtsessen und wir wollten auch kein Weihnachten. Wir wollten nur noch weg. Weg von unserem Oland, unseren Halligen. Weg, einfach nur weg. Als alles noch anders war, liebten wir Sünje von nebenan und ihren Kartoffelsalat. Aber seitdem alles anders war, blieb uns nichts mehr anderes übrig, als zu gehen. Zu verschwinden, weg von ihren besorgten Blicken, von ihren Seufzern, weg von dem Meer, den Dünen, dem Möwengeschrei, dem Wind und den Booten. Weg von Weihnachten, weg von ihrem Mitleid. Ihr verdammtes Mitleid war das Schlimmste von allem. Miles dachte dasselbe wie ich. Wir dachten immer gleich. Wir saßen nebeneinander, frästen Löcher in die Luft und dachten die ganze Zeit dasselbe und warteten darauf, dass endlich das passierte, was nicht passieren durfte, was weit außerhalb von dem lag, was wir uns jemals vorstellen konnten. Ungefähr so weit draußen wie dort, wo der Himmel im Meer verschwindet. Bei Sturmfluten gehen die Halligen regelmäßig unter. Wir sagen dazu Landunter, aber darüber wollte ich jetzt auch nicht nachdenken. Wegen den Sturmfluten und dem Landunter hatte Tankred das Haus verkauft. Und nicht nur deshalb war das nicht mein Lieblingsthema. Sunny sagte schon lange nichts mehr. Sie sprach nur noch mit ihrem Diktiergerät. Sie wollte nicht, dass wir das mitbekamen, deswegen taten wir so, als wäre sie unsichtbar. Unsichtbar und unhörbar. Auch das hielten wir nur ganz schwer aus. Sunny täuschte sich. Miles und ich wussten es besser. Es war der 24. Dezember und es war Weihnachten. Alle waren an den Hafen gekommen, um uns zu verabschieden. Wir waren auch nicht viele hier. 17 Häuser, eine Schule, eine Kirche, ein Gasthaus, ein Leuchtturm. Ohne uns waren sie noch 16. 16 Menschen, die ständig hier wohnten, hier auf Oland, der kleinsten Hallig in der Nordsee. Gerade mal 2 Quadratkilometer Hallig. Und es wurden immer weniger. Weniger Menschen und weniger Quadratzentimeter, so als würde auch die kleinste Hallig vorhaben, irgendwann ganz zu verschwinden. Im Sommer kamen Touristen und Schiffe und Boote legten tagsüber an. Sie trampelten über unseren Quadratkilometer, fotografierten das Meer, die Dünen, die Häuser, fotografierten uns. Aber im Winter waren nur wir. Touristen konnten sich das nur schwer vorstellen, deswegen benahmen sie sich, als wären wir ein Zoo. Aber wir liebten das. Nicht die Touristen, sondern den Winter. Wir und die endlose Weite da draußen. Das war ab sofort vorbei. Noch 10 Minuten. Tankred, wir nannten ihn so, denn Papa würde bei ihm ganz falsch klingen, schaute ständig auf die Uhr. Wir standen neben ihm und lächelten. Lächelten eisern. Und dann noch eiserner. Noch 9 Minuten. Wir hielten es trotzdem aus. Macht es gut. Klar kommen wir bald wieder. Angst, Scham, Wut und Trauer. Niemand wusste, was man in so einem Moment am besten sagt und wie man es sagt, deswegen sagt sagte niemand etwas. Aber alle hofften dasselbe, nämlich dass die 9 Minuten möglichst schnell vorübergehen. Noch 8 Minuten. Man musste nur lange genug warten, dann würde es vorübergehen, da sagten alle. Aber das stimmte nicht, denn dann wären wir geblieben. Vielleicht würde es nie vorübergehen. Aber die 8 Minuten würden vorübergehen. Natürlich rufen wir an, ganz sicher rufen wir an. Heute bin ich überzeugt, dass sie genau wussten, dass wir das nicht tun würden. Damals wussten wir es nicht, wussten auch nicht, dass auch sie uns niemals anrufen würden. Hauke stand da, die Arme verschränkt, schaute stoisch aufs Meer hinaus, neben dem Dorte mit ihren Adleraugen, der Mund ein missbilligender, farbloser Strich. Dirk mit seinen roten Haaren in seiner speckig-braunen Daunenjacke und dem festgezurrten Lächeln im Gesicht. Die Zwillingsschwestern Beke und Sünje, die so unterschiedlich waren, dass man sich nicht einmal vorstellen konnte, dass sie Schwestern waren. Beke mit ihren hoch aufgetürmten schwarzen Haaren, die mit 20 weggelaufen war, es hier nicht mehr ausgehalten hatte, sich nie wieder hatte blicken lassen, geheiratet hatte und eines Tages bei ihrer Schwester wieder vor der Tür stand und sich von ihr, die nie von hier weg war, nie geheiratet hatte und deren Leben eine einzige Anklage war, von vorne bis hinten bedienen ließ. Dicht gedrängt standen sie nebeneinander. Heute wirkt es wie ein grauer Dunst aus Einmischerei, Besserwisserei, Besorgnis und Zusammenhalterei. Damals konzentrierte ich mich auf die Details, starrte auf Bekes schwarzen Skihandschuh, unter dem sie den großen Ring mit dem hellblauen Stein trug, das einzige, das sie mitgebracht hatte, nachdem ihr Mann von einem Kronleuchter erschlagen worden war. Ich drehte mich noch einmal um. Noch einmal das Licht, noch einmal dieses graue, diesige Licht. Sie hatte immer gesagt, dieses Licht sei milchig, magisch. Halt, halt, halt. Luft holen, tief Luft holen. Miles rannte einfach an mir vorbei und weinte fast auch nicht. Das hatten wir uns auch ganz fest vorgenommen. Und wenn wir uns etwas vorgenommen hatten, dann hielten wir uns auch daran. Sunny, komm. Wir rannten Miles hinterher. Dieser Geruch nach Diesel und Meer. Noch heute, wenn ich daran denke, steigt mir dieser Geruch in die Nase und treibt mir die Tränen in die Augen und ich höre das Geräusch der Wellen, die gegen den Bootsrumpf schlagen, das Tröten, das leise Tuckern, das Vibrieren des Motors. Und dann ging es endlich los. Die Rungholt legte ab. Wenn ich der Kapitän wäre, würde ich mein Schiff nicht nach einem Dorf benennen, das 1792 in den Sturmfluten untergegangen war. Aber Namen sind so eine Sache. Und so wie wir, Sunny, Miles oder ich, hieß auf dem Quadratkilometer aus Torf und Schlick auch niemand außer uns. Die Möwen schrien viel lauter als sonst. Sunny lächelte. Sie war erst 5, aber sie verstand einfach alles. Wir winkten und winkten. Die Oländer wurden immer kleiner. Und mit ihnen verschwanden die Salzwiesen, die Warft, unser Haus, das gar nicht mehr unser Haus war. Es war ein Neustart und jetzt genau fing er an. Wie wenn im Computer sich alles neu sortiert. So hatten Miles und ich es geplant und so hatte Miles es Sunny erklärt. Wir hatten keine Wahl, sonst machte alles keinen Sinn. Komm, wir gehen rein. Wir hatten jetzt genug gewunken. Und von immer kleiner werdenden O-Ländern hatten wir jetzt auch genug gesehen. Der Wind kam von Norden und der Wind von Norden ist bitterkalt. Und innen war es warm. Fidi fuhr uns. Er war der Kapitän der Rungholt. Fidi hatte bunte Glühbirnchen an einem Weihnachtsbaum aus Plastik gehängt. Wir waren die einzigen Gäste an Bord. Das war auch kein Wunder, der Fährbetrieb war schließlich schon seit Monaten eingestellt. Er fuhr nur wegen uns. Im Radio liefen Weihnachtslieder. Stille Nacht, heilige Nacht. Tankred fürchtete sich. Das sah man ihm an. Es war nicht so ein Fürchten, wie man sich fürchte, dass gleich etwas passieren würde. Es war mehr so ein Dauerfürchten. Als hätte er sich ganz tief in ihm eingenestet. Als wäre es ansteckend. Als hätte er Sunny damit angesteckt. Und Miles und mich. Sunny starrte aufs Wasser. Die Wellen knallten gegen die Scheiben und Sunny zuckte jedes Mal zusammen und rutschte nach hinten. Sunny? Sie reagierte nicht. Es war zu laut. Die Wellen waren schrecklich laut. Und das Wasser war bitterkalt. Umso tiefer das Wasser war, umso kälter war es. Miles schnappte sich Tankreds iPhone. Österberg, 1528 Einwohner. Mit uns sind es dann 1532. Österberg ist ein 437,9 Meter hoher Berg, direkt am Neckar. Der Neckar ist ein Fluss, Österberg ist bei Tübingen. Selbst Tankred klebte ihm an den Lippen. Wir mochten das Meer nicht, die Wellen nicht und vor allem nicht den Sturm und seine Sturmfluten nicht. Und keine Weihnachtslieder, kein Weihnachtsessen und kein Weihnachten. Tübingen ist eine alte Universitätsstadt. Sie wurde 1477 gegründet. Das Bundesland ist Baden-Württemberg. Dort wohnen Schwaben. Schwaben sprechen Schwäbisch. Das ist eine eigene Sprache, die niemand von außerhalb versteht. Das stand nicht im iPhone, das war von Miles. Ihr müsst euch vorstellen, das ist praktisch ein Code. Sie sagen zum Beispiel immer Hanoi, wie die Hauptstadt von Vietnam. Und dann sagen sie Kriak-Garderle. Übersetzt bedeutet das grün angestrichene Gartentüre. In der Schule auch? Hanoi, Kriak-Strien, Hanoi? Mehr so vietnamesisch und weniger wie echtes Deutsch? Als ich seines Blick sah, wusste ich, dass meine Frage ein Fehler war. Miles bohrte seinen Blick in das iPhone, schüttelte den Kopf und murmelte etwas, was sich anhörte wie Nein. Für Sunny reichte das nicht. Ganz sicher, Sunny. Miles hat recht. Im Kindergarten sprechen sie keine Fremdsprachen. Und grün angestrichene Gartentüren haben den Kindergärten nichts verloren, sagte ich deshalb sehr bestimmt. Das war eine Logik, die Sunny verstand. Damit war sie einverstanden. Sie hatte auch keine Wahl. Sie hatte nur uns. Auf den Heiligen standen unsere Häuser wegen den Sturmflüten auf einer Warft, einem meterhohen aufgeschütteten Hügel. Gartentüren kannten wir nur aus Filmen. Kleine grüne Gartentüren kannten wir nicht. Auch keine Kindergärten und keine richtigen Schulen. Auf Oland waren wir die einzigen Kinder in einem Schulhaus ganz für uns allein. Sunny hatten wir erklärt, dass ein Kindergarten ein großer Garten ist, riesig, kein Garten mehr, ein Park mit Schaukeln und Höhlen und Baumhäusern. Und umso zweifelnder Sunnys Blick wurde, umso größer wurde der Park, immer einzigartiger und noch wundervoller, bis Miles anfing, von kleinen Tieren zu erzählen, klein wie Eichhörnchen, dann wurden sie zutraulich wie kleine Kätzchen und dann folgten sie den Kindern wie ein Hund. Und als Sunny anfing, sich auf den Kindergarten zu freuen, sagte ich ihr, Tieren nicht überall gleich sei, manchmal sei es unterschiedlich. Mäuse, sagte Miles. Rennmäuse, korrigierte ich ihn, als ich ihr Gesicht sah. Ja, dass sie nur dann mit den Kindern spielen müsste, wenn sie das wollte. Wenn sie nicht wollte oder wenn es sehr stark regnete, durfte sie zu Hause bleiben. Über die Schule und dass unzählige Kinder in einem einzigen Raum zusammen unterrichtet werden und dass das ganze Schulhaus voll mit fremden Kindern war, hatten wir uns nicht mit ihr unterhalten. Aber Häuser ohne grüne Gartentüren, Wörter wie bei uns und auf den Heiligen, unser Haus und ein Schulhaus nur für uns und die Warft, das war jetzt Vergangenheit. Das gab es jetzt nicht mehr. Das musste ich mir ab sofort abgewöhnen. Während ich mir alles, was ich bisher kannte, abgewöhnte, las Miles weiter. Das hier ist wirklich interessant. Schwaben haben den weltbesten Kartoffelsalat. Es ist eine Spezialität mit einem Geheimrezept. Er googelte, las, schwieg. Ohne Mayo und ohne Zucker. Außer Miles interessierte sich niemand für Kartoffelsalat, für Mayonnaise oder Zucker. Ich nickte höflich, dabei wusste ich genau, dass es ungerecht war, dass Miles sich jetzt auch noch den Kartoffelsalat abgewöhnen musste. Denn ungerecht hatte ich jetzt auch keinen Platz in meinem Kopf. Sunny hörte schon längst nicht mehr zu und kein bisschen Mühe für diesen besonderen Moment, dass wir jetzt nämlich auf der Rungholt waren, nach Schützül übersetzten, dass es das letzte Mal war und dass wir uns alles abgewöhnen mussten. Er starrte die ganze Zeit abwesend aufs Wasser. Nachdem Miles sich auf ein Leben ohne Kartoffelsalat eingestellt hatte, las er weiter. 1048 Kilometer. Wenn wir die direkte Strecke fahren, wären es 945 Kilometer. Aber wir fahren nicht die direkte Strecke, wir fahren einen Umweg. Es ist besser, einen Umweg zu fahren. Es dauert länger. Wir fahren über Düsseldorf. Für Sunny wäre es besser, es wären 945 Kilometer. 1000 Kilometer, das hört sich endlos lange an. Aber genau das war der Grund, weshalb Miles über Düsseldorf fahren wollte. Er wollte nicht ankommen. Er liebte Sunny, aber in diesem Punkt war er unnachgiebig. Sunny nickte tapfer. Düsseldorf. Das ist kein Dorf. Düsseldorf ist eine Stadt. Sunny, das kannst du dir doch merken. Sie nickte. Sie nickte genau, wie jemand nickte und verstehen musste, was er nicht verstehen konnte. Im Radio lief leise Riesel der Schnee. Draußen donnerten die Brecher krachend gegen die Bordwand. Sunny stand auf. Wir wussten, was jetzt kam. Wir taten so, als wäre sie unsichtbar und vor allem auch unhörbar. Aber wir hörten ihr heiseres Flüstern ganz genau. Wir fahren jetzt nach Österberg. Davon hat Tankred früher doch immer erzählt. Er sagt, dass es uns gefallen wird. Anscheinend gibt es dort den weltbesten Kartoffelsalat, aber ohne Zucker. Und sie reden alle wie in Vietnam. Miles will die lange Strecke fahren, dann sind es über 1000 Kilometer. Düsseldorf, soll ich mir merken. Er findet, das hört sich besser an. Mir wäre aber lieber, wir würden die kürze Strecke fahren. Dann hättest du es nicht so weit.
Sie hörten den Litcast, den Podcast des Förderkreises Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter schriftsteller-in-bavue.de.